Der Konsul betrachtete sie tief erstaunt. Kaum, dass sie sich Zeit ließ, Atem zu schöpfen, so brausten und brodelten schon wieder neue Worte hervor. Ja, sie fand Worte, sie drückte alles aus, was sich während dieser Jahre an Widerwillen in ihr gesammelt hatte. Ein bisschen ungeordnet und verworren, aber sie drückte es aus. Es war eine Explosion, ein Ausbruch voll verzweifelter Ehrlichkeit. Hier entlud sich etwas, gegen das es keine Widerrede gab. Etwas Elementares, worüber nicht mehr zu streiten war.
»Da hast du recht, Thomas. Das sage du nur noch einmal.«
»Ha! Ich bemerke dir ausdrücklich, dass ich kein dummes Ding mehr bin und weiß, was ich vom Leben zu halten habe. Ich erstarre nicht mehr, wenn ich erfahre, dass es nicht immer ganz säuberlich zugeht darin. Ich habe Leute wie Tränentrieschke gekannt und bin mit Grünlich verheiratet gewesen und kenne unsere Suitiers hier in der Stadt. Ich bin keine Unschuld vom Lande, will ich dir sagen. Und die Sache mit Babette an und für sich und aus dem Zusammenhang genommen, hätte mich nicht auf und davon gejagt, das glaube mir. Sondern die Sache ist die, Thomas, dass es das Maß voll gemacht hat. Und dazu gehörte nicht viel, denn es war eigentlich schon voll. Schon lange voll. Schon lange voll. Ein Nichts hätte es überfließen lassen. Und nun gar dies. Nun gar die Erkenntnis, dass ich mich nicht einmal in diesem Punkte auf Permaneda verlassen konnte. Das hat allem die Krone aufgesetzt. Das hat dem fast den Boden ausgeschlagen. Das hat meinen Entschluss, von München auf und davon zu gehen, mit einem Schlage zur Reife gebracht. Und der war lange, lange im Reifen begriffen gewesen, Tom. Denn ich kann dort unten nicht leben. Bei Gott und seinen heiligen Heerscharen, ich kann es nicht. Wie unglücklich ich gewesen bin, du weißt es nicht, Thomas. Denn auch als du zu Besuch kamst, habe ich nichts merken lassen. Nein, denn ich bin eine Frau von Takt, die andere nicht mit Klagen belästigt und ihr Herz nicht an jedem Wochentage auf der Zunge trägt und habe immer zur Verschlossenheit geneigt. Aber ich habe gelitten, Tom. Gelitten mit allem, was in mir ist und sozusagen mit meiner ganzen Persönlichkeit. Wie eine Pflanze, um mich dieses Bildes zu bedienen, wie eine Blume, die in fremdes Erdreich verpflanzt worden. Obgleich du den Vergleich wohl unpassend findest, denn ich bin ein hässliches Weib. Aber in fremderes Erdreich konnte ich nicht kommen, und lieber ginge ich in die Türkei. Oh, wir sollten niemals fortgehen, wir hier oben. Wir sollten an unserer Seebucht bleiben und uns redlich nähren. Ihr habt euch zuweilen über meine Vorliebe für den Adel mokiert. Ja, ich habe in diesen Jahren oft an einige Worte gedacht, die mir vor längerer Zeit einmal jemand gesagt hat. Ein gescheuter Mensch. »Sie haben Sympathie für die Adligen«, sagte er. »Soll ich Ihnen sagen, warum? Weil Sie selbst eine Adlige sind. Ihr Vater ist ein großer Herr und Sie sind eine Prinzess. Ein Abgrund trennt Sie von uns anderen, die wir nicht zu Ihrem Kreise von herrschenden Familien gehören.« »Ja, Tom, wir fühlen uns als Adel und fühlen einen Abstand, und wir sollten nirgend zu leben versuchen, wo man nichts von uns weiß und uns nicht einzuschätzen versteht. Denn wir werden nichts als Demütigungen davon haben, und man wird uns lächerlich hochmütig finden. Ja, alle haben mich lächerlich hochmütig gefunden. Man hat es mir nicht gesagt, aber gefühlt habe ich es zu jeder Stunde, und auch darunter habe ich gelitten. Ha, in einem Lande, wo man Torte mit dem Messer isst, und wo die Prinzen mir und mich verwechseln, und wo es als eine verliebte Handlungsweise auffällt, wenn ein Herr einer Dame den Fächer aufhebt, in einem solchen Lande ist es leicht, hochmütig zu scheinen, Tom. Akklimatisieren? Nein. Bei Leuten ohne Würde, Moral, Ehrgeiz, Vornehmheit und Strenge. Bei unsoignierten, unhöflichen und saloppen Leuten. Bei Leuten, die zu gleicher Zeit träge und leichtsinnig, dickblütig und oberflächlich sind. Bei solchen Leuten kann ich mich nicht akklimatisieren und würde es niemals können, so wahr ich deine Schwester bin. Eva Evers hat es gekonnt. Gut, aber eine Evers ist noch keine Buddenbrook. Und dann hat sie ihren Mann, der zu etwas Nütze ist im Leben. Wie aber habe ich es gehabt? Denke nach, Thomas. Fang vorne an und erinnere dich. Ich bin von hier, aus diesem Hause, wo es etwas gilt, wo man sich regt und Ziele hat,
dorthin gekommen, zu Permaneder, der sich mit meiner Mitgift zur Ruhe gesetzt hat.
Ha, es war echt. Es war wahrhaftig kennzeichnend, aber das war auch das einzig Erfreuliche daran. Was weiter?
Ein Kind soll kommen.
Wie habe ich mich gefreut.
Es hätte mir alles entgolten.
Was geschieht?
Es stirbt.
Es ist tot.
Das war nicht Permanedas Schuld, behüte, nein.
Er hatte getan, was er konnte, und ist sogar 2 bis 3 Tage nicht ins Wirtshaus gegangen, bewahre.
Aber es gehörte doch dazu, Thomas.
Es machte mich nicht glücklicher, kannst du dir denken.
Ich habe ausgehalten und nicht gemurrt.
Ich bin allein und unverstanden und als hochmütig verschrien umhergegangen und habe mir gesagt, du hast ihm dein Jawort fürs Leben erteilt.
Er ist ein bisschen plump und träge und hat deine Hoffnungen getäuscht, aber er meinte es gut und sein Herz ist rein.
Und dann habe ich dies erleben müssen und ihn in diesem widerlichen Augenblick gesehen.
Dann habe ich erfahren, so gut versteht er mich und um so viel besser weiß er mich zu respektieren als die anderen, dass er mir ein Wort nachruft, ein Wort, das keiner deiner Speicherarbeiter einem Hunde zuwerfen würde.
Und da habe ich gesehen, dass nichts mich hielt und dass es eine Schande gewesen wäre, zu bleiben.
Und als ich hier vom Bahnhof die Holstenstraße herauffuhr, ging der Träger Nielsen vorüber und nahm tief seinen Zylinder ab und ich habe wieder gegrüßt.
Durchaus nicht hochmütig, sondern wie Vater die Leute grüßte, so, mit der Hand.
Und jetzt bin ich hier.
Und du kannst 2 Dutzend Arbeitspferde anspannen, Tom.
Nach München bekommst du mich nicht wieder.
Und morgen gehe ich zu Giesecke.
Dies war die Rede, die Toni hielt, worauf sie sich ziemlich erschöpft in den Stuhl zurücksinken ließ, das Kinn in die Hand vergrub und auf die Fensterscheiben starrte.
Ganz erschrocken, benommen, beinahe erschüttert, stand der Konsul vor ihr und schwieg.
Dann atmete er auf, erhob die Arme bis zur Höhe der Schultern und ließ sie auf die Oberschenkel hinabfallen.
»Ja, da ist nichts zu machen«,
sagte er leise, drehte sich still auf dem Absatz um und ging zur Tür.
Sie sah ihm mit demselben Ausdruck nach, mit dem sie ihn empfangen hatte, leidend und schmollend.
»Tom«, fragte sie, »bist du mir böse?«
Er hielt den ovalen Türgriff in der einen und machte eine müde Bewegung der Abwehr mit der anderen Hand.
»Ach nein, keineswegs.«
Sie streckte die Hand nach ihm aus und legte den Kopf auf die Schulter.
»Komm her, Tom. Deine Schwester hat es nicht sehr gut im Leben. Alles kommt auf sie herab. Und sie hat in diesem Augenblick wohl niemanden, der zu ihr steht.«
Er kehrte zurück und nahm ihre Hand von der Seite, einigermaßen gleichgültig und matt, ohne sie anzusehen. Plötzlich begann ihre Oberlippe zu zittern.
»Du musst nun allein arbeiten«, sagte sie.
»Mit Christian, das ist wohl nichts Rechtes. Und ich bin nun fertig.
Ich habe abgewirtschaftet.
Ich kann nichts mehr ausrichten.
Ja, ihr müsst mir nun schon das Gnadenbrot geben, mir unnützem Weibe.
Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gänzlich misslingen würde, dir ein wenig zur Seite zu stehen, Tom.
Nun musst du ganz allein zusehen, dass wir Buddenbrooks den Platz behaupten.
Und Gott sei mit dir.«
Es rollten 2 Tränen, große, helle Kindertränen über ihre Wangen hinunter, deren Haut anfing, kleine Unebenheiten zu zeigen.
11.
Toni ging nicht müßig, sie nahm ihre Sache in die Hand. In der Hoffnung, sie möchte sich beruhigen, besänftigen, anderen Sinnes werden, hatte der Konsul vorläufig nur eines von ihr verlangt, sich still zu verhalten und, sowie auch Erika, das Haus nicht zu verlassen. Alles konnte sich zum Besten wenden. Fürs Erste sollte nichts in der Stadt bekannt werden. Der Familientag am Donnerstag ward abgesagt. Aber schon am ersten Tage nach Frau Permanedas Ankunft ward Rechtsanwalt Dr. Giesecke durch ein Schreiben von ihrer Hand in die Mengstraße entboten. Sie empfing ihn allein, In dem Mittelzimmer am Korridor der ersten Etage, wo geheizt worden war und wo sie zu irgendeinem Behufe auf einem schweren Tische ein Tintenfass, Schreibzeug und eine Menge weißen Papiers in Folioformat, das von unten aus dem Comptoir stammte, geordnet hatte. Man nahm in zwei Lehnstühlen Platz. »Herr Doktor«, sagte sie, indem sie die Arme kreuzte, den Kopf zurücklegte und zur Decke emporblickte. »Sie sind ein Mann, der das Leben kennt, sowohl als Mensch wie von Berufswegen. Ich darf offen zu Ihnen sprechen.« Und dann eröffnete sie ihm, wie sich mit Babette und im Schlafzimmer alles begeben habe, worauf Dr. Giesecke bedauerte, ihr erklären zu müssen, dass weder der betrübende Vorfall auf der Treppe noch die gewisse ihr zuteil gewordene Beschimpfung, über die des Nähern sich zu äußern sie sich weigere, einen hinlänglichen Scheidungsgrund darstelle. »Gut«, sagte sie, »ich danke Ihnen.« Dann ließ sie sich eine Übersicht der zurecht bestehenden Scheidungsgründe liefern und nahm daran schließend mit offenem Kopf und eindringlichem Interesse einen längeren, totalrechtlichen Vortrag entgegen, worauf sie den Dr. Giesecke vorläufig mit ernster Freundlichkeit entließ. Sie begab sich ins Erdgeschoss hinab und nötigte den Konsul in sein Privatcomptoir. »Thomas«, sagte sie, »ich bitte dich, dem Manne nun unverzüglich zu schreiben. Ich nenne nicht gern seinen Namen. Was mein Geld betrifft, so bin ich aufs Genaueste unterrichtet. Er soll sich erklären. So oder so, mich sieht er nicht wieder. Willigt er in die rechtskräftige Scheidung, gut, so betreiben wir Rechnungslegung sowie Erstattung meiner Dos. Weigert er sich, so brauchen wir ebenfalls nicht zu verzagen, denn du musst wissen, Tom, dass Permanay das Recht an meiner Dos nach seiner juristischen Gestalt allerdings Eigentum ist, gewiss, das ist zugegeben, dass ich aber materiell immerhin auch meine Befugnisse habe, Gott sei Dank.« Der Konsul ging, die Hände auf dem Rücken, umher und bewegte nervös die Schultern, denn das Gesicht, mit dem sie das Wort Dos hervorbrachte, war gar zu unsäglich stolz. Er hatte keine Zeit. Er war bei Gott überhäuft. Sie sollte sich gedulden und sich gefälligst noch 50-mal besinnen. Ihm stand jetzt zunächst, und zwar morgenden Tages, eine Fahrt nach Hamburg bevor, zu einer Konferenz, einer leidigen Unterredung mit Christian. Christian hatte geschrieben, um Unterstützung, um Aushilfe geschrieben, welche die Konsulin seinem dereinstigen Erbe entnehmen musste. Um seine Geschäfte stand es jammervoll, und obgleich er beständig einer Reihe von Beschwerden unterlag, schien er sich im Restaurant, im Zirkus, im Theater, doch königlich zu amüsieren und den Schulden nachzuurteilen, die jetzt zutage kamen und die er auf seinen gut klingenden Namen hin hatte machen können, weit über seine Verhältnisse zu leben. Man wusste in der Mengstraße, wusste es im Club und in der ganzen Stadt, wer vor allem schuld daran war. Es war eine weibliche Person, eine alleinstehende Dame, die Aline Puhvogel hieß und zwei hübsche Kinder besaß. Von den Hamburger Kaufherren stand nicht Christian Buddenbrook allein zu ihr in engen und kostspieligen Beziehungen. Kurz, es gab außer Tonis Scheidungswünschen der widerwärtigen Dinge noch mehr, und die Fahrt nach Hamburg war dringlich. Übrigens war es wahrscheinlich, dass Permaneda seinerseits zunächst selbst von sich hören lassen würde. Der Konsul reiste, und er kehrte in zorniger und trüber Stimmung zurück. Da aber aus München noch immer keine Nachricht gekommen war, so sah er sich genötigt, den ersten Schritt zu tun. Er schrieb. Schrieb kühl, sachlich und ein wenig von oben herab. Unleugbar sei Antonie im Zusammenleben mit Permaneda schweren Enttäuschungen ausgesetzt gewesen. Auch abgesehen von Einzelheiten habe sie im großen Ganzen das erhoffte Glück in dieser Ehe nicht finden können. Ihr Wunsch, das Bündnis gelöst zu sehen, müsse dem Billigdenkenden berechtigt erscheinen. Leider scheine ihr Entschluss, nicht nach München zurückzukehren, unerschütterlich festzustehen. Und es folgte die Frage, wie Permaneda sich diesen Tatsachen gegenüber verhalte. Tage der Spannung. Dann antwortete Herr Permaneda. Er antwortete, wie niemand, wie weder Dr. Giesecke noch die Konsulin noch Thomas noch selbst Antonie es erwartet hatte. Er willigte mit schlichten Worten in die Scheidung. Er schrieb, dass er das Vorgefallene herzlich bedaure, dass er aber Antoniens Wünsche respektiere, denn er sähe ein, sie und er passten doch halt nimmer so recht zueinander. Wenn er ihr schwere Jahre bereitet habe, so möge sie versuchen, sie zu vergessen und ihm zu verzeihen. Da er sie und Erika wohl nicht wiedersehen werde, so wünsche er ihr und dem Kinde für immer alles erdenkliche Glück. Alois Permaneder. Ausdrücklich erbot er sich in einer Nachschrift zur sofortigen Restituierung der Mitgift. Er für seinen Teil könne mit dem Seinen sorglos leben. Er brauche keine Frist, denn Geschäfte seien nicht abzuwickeln, das Haus sei seine Sache und die Summe sei sofort liquid. Toni war fast ein wenig beschämt und fühlte sich zum ersten Male geneigt, Herrn Permaneders geringe Leidenschaft in Geldangelegenheiten lobenswert zu finden. Nun trat Dr. Giesecke aufs Neue in Funktion. Er setzte sich mit dem Gatten in Betreff des Scheidungsgrundes in Verbindung. Beiderseitige unüberwindliche Abneigung ward festgesetzt und der Prozess begann, Tonis zweiter Scheidungsprozess, dessen Phasen sie mit Ernst, Sachkenntnis und ungeheurem Eifer verfolgte. Sie sprach davon, wo sie ging und stand, so dass der Konsul mehrere Male ärgerlich wurde. Sie war fürs Erste nicht imstande, seinen Kummer zu teilen. Sie war in Anspruch genommen von Wörtern wie Früchte, Erträgnisse, Akzessionen, Totalsachen, Tangibilien, die sie, den Kopf zurückgelegt und die Schultern ein wenig emporgezogen, mit würdevoller Geläufigkeit beständig hervorbrachte. Den tiefsten Eindruck von Dr. Giesekes Auseinandersetzungen hatte ihr ein Paragraph gemacht, der von einem etwaigen, im Totalgrundstück gefundenen Schatze handelte, welcher als Bestandteil des Totalvermögens anzusehen und nach Beendigung der Ehe herauszugeben sei. Von diesem Schatze, der gar nicht vorhanden war, erzählte sie aller Welt. Ida Jungmann, Onkel Justus, der armen Clotilde, den Damen Buddenbrook in der Breiten Straße, die übrigens, als ihnen die Ereignisse bekannt geworden waren, die Hände im Schoße zusammengeschlagen und sich angeblickt hatten, starr vor Erstaunen, dass ihnen auch diese Genugtuung noch zuteil wurde, Therese Weichbrot, deren Unterricht Erika Grünlich nun wieder genoss, und sogar der guten Madame Kittelsen, die aus mehr als einem Grunde nicht das Geringste davon begriff. Dann kam der Tag, an dem die Scheidung rechtskräftig und endgültig ausgesprochen wurde, an dem Toni die letzte notwendige Formalität erledigte, indem sie sich von Thomas die Familienpapiere erbat und eigenhändig das neue Faktum verzeichnete. Und nun galt es, sich an die Sachlage zu gewöhnen. Sie tat es mit Tapferkeit. Sie überhörte mit unberührbarer Würde die wunderbar hämischen kleinen Pointen der Damen Buddenbrook. Sie übersah auf der Straße mit unaussprechlicher Kälte die Köpfe der Hagenströms und Möllendorfs, die ihr begegneten. Und sie verzichtete gänzlich auf das gesellschaftliche Leben, das ja übrigens seit Jahren nicht mehr in ihrem elterlichen Hause, sondern in dem ihres Bruders sich abspielte. Sie hatte ihre nächsten Angehörigen, die Konsulin, Thomas, Gerda. Sie hatte Ida Jungmann, Sesemi Weichbrot, ihre mütterliche Freundin, Erika, auf deren vornehme Erziehung sie Sorgfalt verwandte und in deren Zukunft sie vielleicht letzte heimliche Hoffnungen setzte. So lebte sie und so entschwand die Zeit. Später, auf irgendeine niemals aufgeklärte Weise, ist einzelnen Familienmitgliedern das Wort bekannt geworden. Dieses desperate Wort, das in jener Nacht Herr Permaneder sich hatte entschlüpfen lassen. Was hatte er gesagt? »Geh zum Teufel, Schaulu der Dreckerts!« So schloss Toni Buddenbrooks zweite Ehe. Siebenter Teil 1 Taufe Taufe in der Breitenstraße. Alles ist vorhanden, was Madame Permaneder in Tagen der Hoffnung träumend vor Augen sah. Alles. Denn im Esszimmer am Tische, behutsam und ohne Geklapper, das drüben im Saale die Feier stören würde, füllt das Volkmädchen Schlagsahne in viele Tassen mit kochend heißer Schokolade, die dicht gedrängt auf einem ungeheuren runden Teebrett mit vergoldeten, muschelförmigen Griffen beieinander stehen. Während der Diener Anton einen ragenden Baumkuchen in Stücke schneidet und Mamsell Jungmann Konfekt und frische Blumen in silbernen Dessertschüsseln ordnet, wobei sie prüfend den Kopf auf die Schulter legt und die beiden kleinen Finger weit von den übrigen entfernt hält. Nicht lange und alle diese Herrlichkeiten werden, wenn die Herrschaften sich's im Wohnzimmer und Salon bequem gemacht haben, umhergereicht werden. Und hoffentlich werden sie ausreichen, denn es ist die Familie im weiteren Sinne versammelt, wenn auch nicht geradezu im weitesten, denn durch die Överdiecks ist man nun auch mit den Kistenmarkers ein wenig verwandt, durch diese mit den Möllendorfs und so fort. Es wäre unmöglich, eine Grenze zu ziehen. Die Överdiecks aber sind vertreten, und zwar durch das Haupt, den mehr als 80-jährigen Dr. Kaspar Överdieck, regierender Bürgermeister. Er ist zu Wagen gekommen und gestützt auf seinen Krückstock und den Arm Thomas Buddenbrooks die Treppe heraufgestiegen. Seine Anwesenheit erhöht die Würde der Feier. Und ohne Zweifel, diese Feier ist aller Würde würdig. Denn dort im Saale, vor einem als Altar verkleideten, mit Blumen geschmückten Tischchen, hinter dem in schwarzem Ornat und schneeweißer, gestärkter, mühlsteinartiger Halskrause ein junger Geistlicher spricht, hält eine reich in Rot und Gold gekleidete, große, stämmige, sorgfältig genährte Person ein kleines, unter Spitzen und Atlasschleifen verschwindendes Etwas auf ihren schwellenden Armen. Ein Erbe, ein Stammhalter, ein Buddenbrook. Begreift man, was das bedeutet? Begreift man das stille Entzücken, mit dem die Kunde, als das erste leise, ahnende Wort gefallen, von der Breiten in die Mengstraße getragen worden? Den stummen Enthusiasmus, mit dem Frau Permaneder bei dieser Nachricht ihre Mutter, ihren Bruder und, behutsamer, ihre Schwägerin umarmt hat? Und nun, da der Frühling gekommen, der Frühling des Jahres 61, nun ist er da und empfängt das Sakrament der heiligen Taufe. Er, auf dem längst so viele Hoffnungen ruhen, von dem längst so viel gesprochen, der seit langen Jahren erwartet, ersehnt worden, den man von Gott erbeten und um den man Dr. Grabow gequält hat. Er ist da und sieht ganz unscheinbar aus. Die kleinen Hände spielen mit den Goldlitzen an der Taille der Amme, und der Kopf, der mit einem hellblau garnierten Spitzenhäubchen bedeckt ist, liegt ein wenig seitwärts und unachtsam vom Pastor abgewandt auf dem Kissen, so dass die Augen mit einem beinahe altklug prüfenden Blinzeln in den Saal hinein und auf die Verwandten blicken. In diesen Augen, deren obere Lider sehr lange Wimpern haben, ist das Hellblau der väterlichen und das Braun der mütterlichen Iris zu einem lichten, unbestimmten, nach der Beleuchtung wechselnden Goldbraun geworden. Die Winkel aber, zu beiden Seiten der Nasenwurzel, sind tief und liegen in bläulichem Schatten. Das gibt diesem Gesichtchen, das noch kaum eines ist, etwas vorzeitig Charakteristisches und kleidet ein 4 Wochen altes nicht zum Besten. Aber Gott wird geben, dass es nichts Ungünstiges bedeutet, denn auch bei der Mutter, die doch wohlauf ist, verhält es sich so. Und gleichviel, er lebt, und dass es ein Knabe ist, das war vor 4 Wochen die eigentliche Freude.